Okay, also die spielen jetzt hier.
Die spielen da, aber dann sind die jetzt erstmal weg. Ich fange dann gleich nochmal da an bei dem Satz, den ich mir mühevoll gemerkt habe.
Scheiße, ey. Ich find's geil, dass auch die Tante mit ihrem blöden Hund jetzt direkt vor uns steht, der immer bellt, kurz bevor er den Scheißball wieder nimmt.
Tja, da kann man jetzt erstmal nichts machen.
Nee, also Prozessempathie ist nicht so weit gestreut. Das ist oft der Fall. Was denken die, was ich hier mache? Field Recordings.
Ja.
Die werden sich noch umgucken, wenn in meinem nächsten Hip-Hop-Beat Kinderstimmen drin sind.
So, ich glaube, jetzt geht's weiter.
Ja,
ich glaube, die Frau setzt ihren Hut auf, die geht jetzt.
Ah ja, guck mal her. Und der hüpft auch, der hat so eine interessante Figur, gell? Der kann gar nicht die Beine, der hüpft mit sich so vor, zurück, wie so, wie so ein Schaukelpferd.
Stimmt. Ich glaube, der kann die beiden Vorderbeine nicht unabhängig voneinander bewegen, nur zusammen.
Der macht wahrscheinlich spannt er nur den Bauch an und wieder so, weißt du? Das ist ja witzig.
Okay. Mal jetzt gehen sie. Guck mal, jetzt spannt sie den Hund an und die Mutti nimmt den Georg an die Hand und dann.
Ach,
oder
süß.
Auch nicht.
Tschüss, Georg. Da kommt der nächste. Ich hoffe, der Hund ist besser erzogen.
Der bellt wenigstens nicht.
Nee. Siehst du, es kommt davon, wenn man in die Stadt fährt.
Ja.
Merkst du. Tut, tut.
Ist das?
Was meinst du, was das ist? Ein Mikrofon.
Wir nehmen gerade was auf. So, jetzt aber. Der Georg.
Herzlich willkommen zu Weites Feld, dem Podcast für klassische Musiker auf der Suche nach Inspiration und neuen Wegen. Mein Name ist Max Gärtner und ich treffe mich mit Musikschaffenden, die mit einer klassischen Ausbildung begonnen haben und unkonventionelle Wege gegangen sind, um ihre ganz eigene Idee einer Karriere im Musikbusiness zu leben. Gemeinsam versuchen wir herauszufinden, worauf es bei einer Karriere als Profimusiker ankommt, wie man als Freelancer die richtige Work-Life-Balance findet und sich selbst dabei immer treu bleibt. Für die heutige Folge habe ich mich mit der Akkordeonistin Eva Zöllner getroffen. Eva und ich haben uns vor einigen Jahren bei einem Konzertprojekt kennengelernt und ich war schon damals echt beeindruckt, was die Eva so alles parallel stemmt. Neben ungefähr so 60 Konzerten im Jahr, die sie spielt, gibt es da eine eigene Konzertreihe, die sie im Westerwald gegründet hat. Sie gibt international regelmäßig Workshops für zeitgenössische Komponisten an Musikhochschulen, entwirft Improvisationskonzepte für eigene Kompositionen und ist eine richtige Fachfrau, wenn es um Stiftungen und um die Förderung von Kulturprojekten geht. Viele ihrer Konzertprojekte sind nämlich aus Eigeninitiative heraus entstanden und so hat Eva neben dem Konzert am Schluss schon lange Zeit vorher Fördergelder beantragt, Öffentlichkeitsarbeit gemacht und am Schluss nach dem Konzert dann natürlich auch eine finanzielle Abrechnung erstellt. Wie sie das alles gelernt hat und wie sie jungen Musikern empfiehlt, an das Thema ranzugehen, haben wir neben vielen anderen interessanten Themen im Podcast besprochen. Wenn es euch so geht wie uns und ihr momentan in dem heißen Sommer gern jede freie Minute auf dem Balkon oder im Park verbringt, habt ihr sicher Verständnis dafür, dass wir für den Podcast auch keine Lust hatten, irgendwo drin zu sein, sondern lieber rausgehen wollten. Was natürlich dazu geführt hat, dass so das ein oder andere Nebengeräusch immer mal zu hören ist. Ich hoffe aber, dass ich das ganz gut rausgemastert habe und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Hallo Eva. Wir haben interessante Geräuschkulisse hier, sind mitten in der Stadt, haben ein kleines grünes Fleckchen entdeckt. Du machst jetzt heute einen kleinen Ausflug in die Stadt. Von wo kommst du denn jetzt gerade?
Also erstmal schön, dass du Zeit für mich hast heute, Max. Da freue ich mich natürlich. Ich freue mich immer, wenn ich eine Gelegenheit habe, von dem schönen Städtchen Montabaur im Westerwald, wo ich lebe, in die große Metropole Frankfurt zu fahren. Und dort nette Menschen zu treffen.
In Montabaur lebst du jetzt seit einer Weile. Wie bist denn du da überhaupt hingekommen?
Also Montabaur ist im Westerwald zwischen, ziemlich genau auf der Mitte zwischen Köln und Frankfurt. Ich lebe dort, weil mein Partner da am Landesmusikgymnasium Schlagzeuglehrer ist. Zum einen und zum anderen, weil ich gerne auf dem Land lebe und man aber dort ziemlich schnell weg ist, weil Montabaur, glaube ich, die kleinste Stadt in Deutschland ist, die einen ICE-Anschluss hat.
Das ist natürlich für dich total wichtig, weil du bist nicht gerade selten unterwegs. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Du hast aber jetzt auf dem Weg hierher schon verraten, das ist irgendwie ein bisschen back to the roots. Das heißt, du kommst ursprünglich aus der Ecke von Montabaur oder aus Montabaur selbst?
Nee, aus der Nähe von Altenkirchen, aber auch im Westerwald, genau.
Das heißt, da ging es irgendwann los mit deiner musikalischen Karriere. Wie ist denn das so gestartet?
Also ich habe als Kind einen Grundschullehrer gehabt, den Herrn Schramm. Der hat immer im Unterricht in den Musikstunden Akkordeon gespielt, um die Lieder zu begleiten. Und ich habe mich total in dieses Instrument verliebt. Also zum einen konnte ich den Herrn Schramm sehr gut leiden, zum anderen hat mich das Akkordeon sehr fasziniert. Ich glaube, weil man da so viele Sachen gleichzeitig macht. Ne? Da spielt man rechts und links und pustet Luft und kann dazu singen und tanzen und weiß der Geier was. Und das hat mich sehr fasziniert. Und dann habe ich da angefangen an der Kreismusikschule in Altenkirchen ganz normal Akkordeon zu lernen, aber nie mit dem Ziel, das jetzt beruflich zu machen. Oder habe erst ganz spät entschieden, dass ich das vielleicht gerne beruflich mache.
Was macht man? Also Akkordeon ist ja, also man kennt es natürlich, aber also wenn man es hört, viele haben nicht so eine genaue Vorstellung, was einen so erwartet. Du bist jetzt heute, also wir haben ja schon oft auch zusammen gespielt, wir haben uns kennengelernt, glaube ich, bei einem Konzert mit dem Mutaro Ensemble, ne, wenn ich mich recht erinnere. Das ist ja natürlich eine ganz abgefahrene Nummer, was du heute so machst. Man kennt es aus der Volksmusik natürlich irgendwie auch, das ist jetzt ganz klischeehaft, aber was macht man denn, wenn man damit beginnt? Was spielt man da?
Also ich habe tatsächlich viel so Volksmusik oder volkstümliche Musik gespielt am Anfang, weil mich das auch interessiert hat. Ich habe so als Kind eine Kassette vom Westerwald-Trio gehabt. Das war so ein älterer Herr mit Akkordeon und zwei Sänger.
Was ist denn das Westerwald-Trio?
Die gibt's nicht mehr. Die Kassette ist auch leider verschwunden aus dem Fundus. Aber jedenfalls, die haben so Volkslieder aus der Region aufgeführt. Diese Kassette habe ich heiß und innig geliebt. Und ich glaube schon, dass das auch einer der Gründe, warum ich mich mit dem Instrument beschäftigen wollte. Das heißt, ich habe echt so ganz bodenständig damit angefangen, wobei ich das Glück hatte, einen Lehrer zu haben an der Musikschule, der schon ganz früh mich auch mit Klassikübertragung auf dem Akkordeon in Verbindung gebracht hat, aber auch mit zeitgenössischen Klängen. Und das hat mich eigentlich schon als Kind oder Jugendliche sehr interessiert. Und als ich dann später im Studium mehr mit zeitgenössischer Musik zu tun hatte, habe ich eigentlich relativ schnell gemerkt, dass ich mich damit gern beschäftigen möchte.
Wann ist denn überhaupt die Idee entstanden? Das ist ja immer so ein wichtiger Punkt. So, wann hat es Klick gemacht und du hast festgestellt, ich möchte gern Profi werden?
Das ist eine gute Frage. Das war bei mir so ein Prozess. Also ich wollte eigentlich ursprünglich Musiktherapeutin werden, glaube ich, eine Zeit lang. Und habe dann aber entschlossen, Instrumentalpädagogik zu studieren mit Hauptfach Akkordeon, also um dann Musikschullehrerin zu werden. Und habe dann eigentlich erst so am Ende meines ersten Studiums gemerkt, ich möchte jetzt eigentlich nicht 40 Jahre lang Musikschullehrerin sein. Also ich habe größte Hochachtung vor den Menschen, die das machen, aber ich möchte gern für mich künstlerisch noch was anderes machen. Und habe dann noch ein zweites Studium in Kopenhagen am Konservatorium gemacht. Und da war mir eigentlich klar, ich möchte das gern professionell machen, aber es war auch klar, dass das mit diesem Instrument ganz schwer ist. Weil es gibt ganz wenig Leute, die davon leben können, tatsächlich nur Akkordeon zu spielen.
Also ist ganz speziell, ich meine, das ist natürlich in der zeitgenössischen Szene überall nicht ganz leicht, aber gerade mit diesem Instrument ist es wahrscheinlich sehr schwer, ne?
Ja, es ist, ich weiß nicht, ob es sehr schwer ist. Es ist halt, man hat natürlich so ein Nischeninstrument, davon gibt es nicht viele, dafür gibt es aber auch nicht viele Jobs. Also insofern ist es schon irgendwie eine Herausforderung, weil du dir auch, wenn das Akkordeon heutzutage in der neuen Musikszene sehr präsent ist, musst du dir immer noch die meisten Jobs selber machen. Also es kommt ganz selten jemand auf die Idee, einen Akkordeonisten anzurufen für irgendein Projekt. Es sei denn, er hat persönliche Kontakte oder eine. Also so ist das immer noch so, dass man viel daran arbeiten muss, dass die Projekte entstehen.
Das funktioniert bei dir ja mittlerweile ganz erfolgreich. Aber wie sah denn das bei dir so aus? Für viele ist ja auch dieser Schritt aus dem Studium raus dann so ein bisschen spannend, weil da ist dann so der Moment, wo sich zumindest für die erste Zeit mal entscheidet, in welche Richtung man so geht. Ist man jetzt erstmal Musikschullehrer oder womit verdient man, sag ich mal, die ersten Mieten so in der Art? Wie war das bei dir? Hast du vorher schon irgendwie angefangen, gewisse Jobs vielleicht zu organisieren oder ging das erst danach mit irgendwas los?
Ich habe während meines ersten Studiums sehr viel unterrichtet und als ich dann nach Dänemark gegangen bin, dann fiel diese unterrichtende Tätigkeit erstmal weg, weil ich die Sprache nicht konnte. Und dadurch habe ich eigentlich schon, als ich dann in Dänemark war, relativ viel gespielt, also auch noch viel in Deutschland meine Beziehung aufrechterhalten und bin dann so quasi gleitend von diesem Studentsein in diese Freiberuflichkeit geschlittert und habe mir so persönlich so eine Deadline gesetzt von 3 Jahren, weil alle immer gesagt haben, also das kann man nicht von leben und das geht so nicht und das geht nicht mit diesem Instrument und als Freelancer und such dir irgendwo eine Stelle an der Musikschule und so. Und ich habe gesagt, ich will das halt mal probieren und habe mir eine Deadline von 3 Jahren gesetzt und gesagt, ich gucke jetzt mal und wenn es läuft, ist gut und wenn nicht, dann nicht. Ich glaube, wenn es nicht funktioniert hätte, hätte ich noch Kulturmanagement studiert.
Okay.
Das wäre auch was gewesen, was mich interessiert hat. Ich hatte da auch schon mal ein Praktikum gemacht und habe aber dann gemerkt, dass ich eigentlich gerne selber auf der Bühne sein will und nicht das auf der Bühne sein für andere Menschen organisieren.
Mhm. So. Und wobei, wie du gerade schon erzählt hast, es ja so eine Mischung ist, weil man tatsächlich viel seine eigenen
Konzerte setzt. Jetzt ist es eine Mischung aus beidem und das ist auch ganz hervorragend so, weil ich merke schon, also meine Tätigkeit besteht natürlich nicht nur aus Akkordeonspielen, sondern auch aus Anträge schreiben, Fundraising organisieren, Reisen planen und so weiter. Und das finde ich aber eigentlich sehr spannend, weil das alles Dinge sind, die ich gerne mache und wo ich das eigentlich perfekt finde, dass die sich da so kombinieren lassen. Also manchmal gibt's dann Zeiten, wo ich mehr Zeit am Rechner als am Instrument verbringe tatsächlich, weil gerade irgendwelche Antragsdeadlines anstehen, dann finde ich es ein bisschen frustrierend so. Aber das gibt ja dann auch wieder andere Zeiten und eigentlich ist so diese Balance, die ich da so für mich gefunden habe, sehr schön, so, weil ich auch einfach wirklich Dinge organisieren und initiieren kann, so wie ich sie mir vorstelle und mit den Inhalten, die ich gern machen möchte und so. Und das ist, also ich empfinde das eigentlich als totalen Luxus, dass sowas geht. Und es gibt auch, glaube ich, außer Deutschland nicht viele Länder, die so mit Kulturförderung ausgestattet sind, dass man wirklich solche Sachen realisieren kann. Also da freue ich mich immer wieder drüber, dass das überhaupt geht.
Das ist echt wahr. Da muss man echt sagen, das wäre wahrscheinlich ohne das alles, gäbe es diese ganze Szene einfach gar nicht. Ne? Wenn man so ein bisschen dran denkt, würdest du dann, wenn man mal an Studenten denkt, die jetzt vielleicht so überlegen, welche Skills man so braucht, um da als Freelancer in so eine Karriere reinzustarten, würdest du empfehlen, musikalisch gesehen, sich, weil du ja dann auch im Bereich neue Musik eben ganz speziell arbeitest, sich musikalisch gesehen möglichst früh zu spezialisieren und eben dann diese Skills quasi im Hinterkopf zu haben, Organisation und so, was man eben alles braucht? Oder würdest du sagen, auch musikalisch sollte man sich irgendwie da eher breiter aufstellen? Wie hast denn du das so gesehen?
Also bei mir ist das relativ klar so, dass ich bin wirklich so ein Fachidiot mit Leidenschaft. Also ich mache ja wirklich nur neue Musik, weil mich das einfach aus verschiedensten Gründen am meisten interessiert. Und ich habe bei mir die Erfahrung gemacht, dass das total gut war für mich, dass ich mich sehr früh spezialisiert habe und dass ich ganz früh gesagt habe, das ist das, was ich machen will und das will ich wirklich. Und ich baue mir da mein Netzwerk aus und das war sehr gut und hat super funktioniert. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das bei anderen Musikertypen ganz anders ist. Ich bewundere auch die Leute, die alles können, ne, die eine Scarlatti-Sonate und ein Tango und eine Berio-Sequenza und ich weiß nicht, was alles im selben Konzert spielen können. Das finde ich auch sehr beeindruckend und ich sehe auch zu für mich, dass ich mich hinreichend mit anderer Musik auch beschäftige. Ich bringe sie nur nicht unbedingt auf die Bühne.
Und diese Sache, also die Entscheidung, sie nicht auf die Bühne zu bringen, woraus resultiert das?
Die hat damit zu tun, dass ich mich nicht damit identifiziere und dass es für mich das Wichtigste ist auf der Bühne, dass das authentisch ist, was ich mache. Und für mich macht das viel mehr Sinn, mich mit meinem Instrument in einer zeitgenössischen Tonsprache auszudrücken, als jetzt eine Barocksonate zu transkribieren. Also das finde ich persönlich für mich künstlerisch nicht so spannend, wenngleich ich denke, dass es Leute gibt, die das auf dem Instrument ganz fantastisch machen und das ist auch toll. Aber ich möchte halt gern auf der Bühne sitzen und denken, das ist meins irgendwie. Und wenn ich ein Stück einstudiere oder in Auftrag gegeben habe, dann möchte ich gern, dass es, auch wenn es jemand anders geschrieben hat, dass es irgendwie meine Musik wird und ich damit was ausdrücken kann. Und das geht für mich mit der neuen Musik halt einfach am besten.
Das ist im Grunde ein ganz wichtiger Prozess, der ja eigentlich jeden im Studium oder in der Ausbildung mal beschäftigt. Was ist denn vielleicht so, also es gibt ja durchaus auch Leute, die sich danach sehnen, ihr Feld irgendwo zu finden oder ihren Platz irgendwo in der Musikwelt zu finden. Und denen fällt es aber schwer. Mhm. Was ist denn vielleicht eine gute Herangehensweise, um einfach auch rauszufinden, was ist überhaupt mein Ding? Also wie hast du das rausgefunden? Hast du das einfach sofort gespürt oder hast du vieles ausprobiert? Oder?
Ich glaube, bei mir war das irgendwie Glück, dass ich die richtigen Menschen getroffen habe. Also ich war in meinem ersten Studium in Wuppertal im Neue Musikensemble an der Hochschule. Ich glaube eher, weil man irgendwie ein Ensemble machen musste und es gibt halt für Akkordeon nicht so viele. So bin ich dann gelandet und da gab es einen ganz fantastischen Lehrer, den Professor Zarius, der sich viel mit der Musik von Mauricio Kagel beschäftigt hat und der dann zum 70. Geburtstag von Mauricio Kagel ein großes Projekt mit uns organisiert hat, wo der Komponist dann auch kam und mit uns gearbeitet hat. Und da, es war so für mich die Initialzündung zu sagen, das ist genau das, was ich machen möchte. Und das war jetzt Glück, glaube ich, dass ich da an dieser Zeit, an diesem Ort war und diese Menschen getroffen habe. Und ich glaube aber generell, dass es einfach wichtig ist, die Augen aufzuhalten und einfach alles zu probieren, was einem über den Weg läuft. Also ich habe zum Beispiel da in dieser Zeit auch mal dann bei so einem einen Improvisationsworkshop mitgemacht, obwohl ich eigentlich gar nichts mit Improvisation am Hut hatte, aber da war so ein Aushang und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist ja interessant, probierst du mal. Und das hat mir auch total viel gebracht. Also ich glaube, man muss einfach so ein bisschen sich immer zwingen, aus dieser Komfortzone rauszugehen und kreativ zu werden mit seinem Instrument. Das ist jetzt bei Instrumenten wie meinem vielleicht einfacher als bei so klassischen Instrumenten, wo der Weg schon so ein bisschen eher vorgeplant ist, sage ich mal so.
Ist man tendenziell noch bequemer, sich da auch drin zu bewegen. Ne? Ja. Also ich, als Schlagzeuger oder als Perkussionist irgendwie, da ist ja klar, wenn man neue Musik macht, da benutzt man vielleicht alltägliche Gegenstände, macht mit denen Geräusche, da benutzt man ungewöhnliche Arten von Schlägeln und Bögen und keine Ahnung, Reibestäbe und präpariert Instrumente oder Trommeln und macht sowas. Wie muss man sich denn bei einem Akkordeon vorstellen, wenn man neue Musik spielt, gibt es da auch, sagen wir mal, experimentelle Spieltechniken oder andere Klänge oder ist es einfach nur die Tonalität an sich?
Also es gibt natürlich auch bei uns zeitgenössische Spieltechniken, die jetzt aber nicht so weit gehen in der Klangverfremdung, sage ich mal, wie beim Streichinstrument zum Beispiel. Aber dennoch so Sachen, so dass ich die Tonhöhe verstimmen kann mit bestimmten Techniken, dass ich Vibrato-Techniken anwenden kann, dass ich durch Registrierung bestimmte Klangfarben beeinflussen kann. Da hat man schon mit dem Akkordeon auch sehr viel Möglichkeiten, auch so perkussive Sachen mit einzubringen. Da hat das Instrument mehr Möglichkeiten, als man auf den ersten Blick so denkt. Man denkt ja so, das hat so fixierte Tonhöhen und spielt erstmal Akkorde und hohe Töne rechts, tiefe Töne links und so. Da hat man sehr viele Möglichkeiten, gerade wenn man so die extremen Register des Instruments verwendet. Und dann ist es aber trotzdem noch so, dass die Komponisten heute natürlich immer versuchen, da noch ein bisschen drüber hinaus zu gehen. Also ich habe jetzt gerade am Wochenende ein Programm uraufgeführt, da spiele ich nicht nur Akkordeon, es gibt auch Zuspielungen dazu und es gibt auch ein Stück mit Akkordeon und Mundharmonika und es gibt ein Stück für ein präpariertes Akkordeon, auf dem ich aber gar nicht wirklich spiele im herkömmlichen Sinne, sondern es vor mir auf dem Tisch liegt und ich mache da alle möglichen perkussiven Effekte
drauf. Da habe ich die Bilder bei deinem Facebook-Account
gesehen. Genau, da musste ich jetzt dann Besentechnik lernen und so. Zum Glück habe ich einen Schlagzeuger zu Hause, der mir das dann so ein
bisschen... Ich wollte gerade sagen, du sitzt ja an der Quelle.
Der mir das dann so ein bisschen beibiegen konnte. Dann habe ich ein eigenes Stück von mir gemacht für mein kleines Kinderakkordeon mit einem Kassettenrekorder dazu. Also das sind so... Da sind so eigentlich der Kreativität keine Grenzen gesetzt, wobei ich persönlich für mich aus Interpretensicht das eigentlich auch sehr schön finde, wenn ich einfach nur Akkordeon spiele und darauf gute Musik mache. Das reicht eigentlich auch. Ja. Aber so ein paar Gimmicks ist auch immer mal schön. Da kommt man dann so als Interpret nochmal an ganz neue Herausforderungen.
Ja, Interpret einerseits, aber wenn man es so raushört, du komponierst auch selbst.
Nee, so würde ich das jetzt nicht sagen. Also ich improvisiere sehr gerne. Ich bin auch sehr gerne Teil eines Prozesses, wenn ein Stück entsteht, also wenn eigentlich jemand anders komponiert, aber ich da schon, weil ich das Instrument einfach gut kenne, das in eine bestimmte Richtung lenken kann oder zumindest Ideen einwerfen kann. Ich bin leider keine Komponistin geworden. Ich glaube, wenn ich als Kind oder Jugendliche gewusst hätte, dass man das werden kann, dann hätte ich mir das überlegt. Das war einfach so, also ich glaube, ich habe bis Mitte 20 nicht gewusst, dass man Komponistin, oder zumindest bis Anfang 20 nicht gewusst, dass man Komponistin werden kann. Ich finde das sehr spannend. Im Moment habe ich nicht die Zeit, mich mit dem theoretischen Background zu beschäftigen. Deshalb bastel ich eher für mich ein bisschen Musik rum.
Das heißt, das ist so quasi das Ergebnis deiner Beschäftigung mit verschiedenen Improvisationstechniken. Ja. Und wie bist du an das Thema rangegangen? Das interessiert ja viele klassische Musiker eigentlich. Also ich meine, klar, es gibt diese Cage-Ideen, ne, Aleatorik und so weiter. Wie hast denn du begonnen, dich mit, oder gibt es Konzepte, mit denen du dann da arbeitest, improvisatorisch, oder wie machst du das?
Also mein Erstkontakt mit der Improvisation war der Workshop, den ich eben angesprochen habe. Das ist schon viele Jahre her. Das war ein Workshop über Improvisation und grafische Notation mit Earl Brown damals noch, kurz bevor der gestorben ist. Ich glaube 2001 war das. Und da war der Zugang tatsächlich über grafische Partituren, also zum einen von Earl Brown als auch Cornelius Cardew. Das fand ich sehr spannend und hat mir so den Einstieg sehr erleichtert, weil ich bin ja doch von Haus aus dann irgendwie ein klassisch trainierter Musiker gewesen und wir brauchen immer irgendwie ein Notenblatt vor der Nase.
Freiheit macht immer nervös, ne?
Das machte mich super nervös. Das macht mich heute noch manchmal nervös. Und das fand ich so als Einstieg, auch für jemanden, der von der Klassik kommt, eine total gute Sache, dann einfach zu sagen, ich mache jetzt was mit grafischen Partituren. Im Moment improvisiere ich wenig alleine, eher so im Trio mit meinem Partner und einem Saxophonisten. Und da haben wir gemerkt, dass es uns total hilft, wenn wir Formkonzepte festlegen vorher. Weil sonst haben wir die Erfahrung gemacht, dass es dann doch immer alles in die ähnliche Richtung geht. Und wenn man sich einfach so ganz einfache Reihenfolgen oder Dauern oder Abschnitte abspricht, dass es dann irgendwie, dass dann jedes Stück so für sich sehr besonders wird, weil man sich dann irgendwie anders konzentriert.
Super spannend. Und aus deiner Sicht, weil du sagst, du bist auch an der Entstehung von Stücken teilweise beteiligt, oder ich habe ja auch vor kurzem mit der Heather gesprochen, mit der du ja auch oft spielst, die war in der letzten Folge beim Podcast zu Gast, und die hat auch gesagt, natürlich fragen viele Komponisten und sagen, ist das möglich oder wie könnten wir das noch machen, und so hat man eine gewisse Art von Einfluss, das auch zu prägen so ein bisschen. Was macht denn da für dich den besonderen Reiz aus, oder was ist für dich anders, wenn man Musik spielt, deren Komponisten noch leben? Ja, ist das immer, also ist es positiv? Gibt es auch Aspekte, wo man sagt, da wird es schwieriger? Oder?
Also ich finde das in erster Linie sehr interessant auf so einer ganz persönlichen Ebene. Gar nicht unbedingt musikalisch, aber, also natürlich ist es musikalisch auch interessant, aber für mich ist immer irgendwie dieser persönliche Kontakt mit dem Komponisten, was ist das für ein Typ privat, was ist das für ein Typ auf der Bühne, was hat der für einen künstlerischen Horizont, welche Bücher liest der, welche Musik hört der oder die. Das finde ich eigentlich total spannend, weil mir das so viel mehr hilft zu verstehen, was will dieser Mensch mit dieser Musik überhaupt sagen und wie ist das für mich relevant und wie ist das für die Leute relevant, die es dann anhören. Und das ist so jenseits des musikalischen Inhalts für mich immer total wichtig. Und dann läuft das für mich immer am besten, wenn ich das Gefühl habe, die Komponisten haben wirklich ein Interesse daran, das Instrument zu verstehen und als dieses spezielle Instrument, was es nun mal ist, in Szene zu setzen. Und nicht einfach irgendwie was für ein Tasteninstrument zu komponieren oder so. Da gibt's ja solche und solche. Ich mache die Erfahrung, weil ich die Leute auch in der Regel sehr bewusst auswähle, dass das alles Menschen sind, die wirklich das Akkordeon angucken als Instrument und sehen, was kann ich damit machen. Die müssen das gar nicht neu erfinden. Das, finde ich, braucht man gar nicht. Aber so einen persönlichen Zugang dazu finden, und da gibt's ja verschiedene Herangehensweisen an so ein Instrument, was doch auch so ein bisschen, sage ich mal, klischeebelastet ist. Ne? Und das finde ich eigentlich total dankbar so in der Arbeit, dass man dann auch so sieht. Also ich finde es zum Beispiel auch total spannend, so Skizzen anzugucken. Selbst wenn die dann die Gedanken wieder verworfen haben hinter, aber einfach zu sehen, was hat der Komponist in der ersten Woche, als er da dran geschrieben hat, sich alles gedacht, und wieso hat er das dann 3 Wochen später überworfen und es ist 7 Wochen später ganz anders rausgekommen. Aber ich lasse mir immer sehr gerne auch die Skizzen zeigen, weil mir das auch hilft, A, das Stück zu verstehen und B, mein Instrument irgendwie noch besser zu verstehen. So, das ist spannend.
Und in Bezug auf so eine Arbeit mit Komponisten, hast du auch immer schon mal Workshops gegeben, ne? Ja. Ist es dann so, dass ihr oder also du warst ja mit der Heather eben auch schon da oft unterwegs, fahrt ihr dann an Hochschulen und gibt Workshops für Kompositionsklassen oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also ich mache das schon sehr lange, wir machen das beide schon sehr lange alleine und jetzt seit 2 Jahren auch viel im Duo. Und das ist dann in der Regel so, dass wir jetzt zum Beispiel mit dem Duo, waren wir jetzt vor 2 Wochen in Durham in Nordengland an der Uni für 2 Tage und da war das so, da haben 4 Studierende kurze Stücke für uns komponiert. Wir haben denen vorher Material zur Verfügung gestellt, so online, was wir fanden, was wichtig ist, um über die Instrumente zu wissen. Die Klarinette kennen die Leute in der Regel besser als das Akkordeon. Also habe ich auch Partituren geschickt und Aufnahmen und dann haben die, wie gesagt, kurze Stücke komponiert und wir sind dann hingefahren und haben mit denen diese Stücke, die dann noch nicht 100% fertig sein mussten, geworkshoppt und geprobt und nochmal angepasst im Gespräch mit den Studierenden und auch im Gespräch mit den Lehrern. Und da lerne ich auch total viel bei, so Kompositionsstunden, wo dann auch die Kompositionslehrer dabei sitzen, da merke ich nochmal, das macht für mich nochmal so ein ganz anderes Level über die Musik auf. Also das finde ich total spannend. Naja, und am Ende von so einer 2-tägigen Session oder so werden die Stücke dann aufgeführt und aufgenommen und im Idealfall noch irgendwie dokumentiert, dass die Studierenden das auch irgendwie verwenden können für irgendwelche Bewerbungen oder wo man das so für braucht.
Und nimmst du manche von den Stücken dann auch mit und setzt du bei Konzerten ein oder bleibt so ein Werkstattding?
Nee, also ich habe schon, also da entstehen dann schon Sachen draus. Also ich sammle eigentlich alles. Ich habe zu Hause so einen riesigen Ordner. Es gibt natürlich, sagen wir mal, besser und schlechter gelungene Stücke. Es gibt auch einfach Studierende, wo man gleich merkt, die nehmen das ernster als andere. Es gibt auch Leute, die dann das im Anschluss an den Workshop nochmal überarbeiten und einem dann nochmal eine längere Version schicken oder so. Und ich versuche das alles zu sammeln. Und es kommen auch dann Situationen, wo man Sachen daraus auswählt und wieder aufführt. Ich habe auch so aus meiner Solo-Workshop-Tätigkeit, die ich halt schon sehr lange mache, auch irgendwie schon diverse Jobs generiert. In dem Sinne, dass, was ich nicht, 10 Jahre später mich jemand anruft und sagt, du, ich habe eine Oper komponiert, da ist ein Akkordeon drin, willst du das spielen oder so. Also das ist natürlich was sehr lange, längerfristig wirkt. Aber das ist ja heute immer noch so, dass die Studierenden ganz wenig wissen über das Instrument. Das kommt auch an vielen Hochschulen nicht so ausgiebig im Instrumentationsunterricht vor. Und dass sie dann einfach dankbar sind, mal so einen persönlichen Kontakt zum Interpreten zu haben. Und nur dann, wenn du wirklich das Instrument mal persönlich irgendwie erlebt hast, kommst du als Komponist auch auf die Idee, das dann irgendwo einzusetzen, glaube ich. Also deshalb ist diese Arbeit wichtig.
Und natürlich auch, um einfach mehr Stücke noch zu finden, die man da nutzen kann. Du hast nämlich ja auch unter anderem eine Konzertreihe im Westerwald gegründet. Lauschvisite heißt die. Ist es so, dass du dort auch solche Stücke dann zur Aufführung bringst, um die von den Komponisten die Werke mal mit in diese ländliche Region zu bringen? Oder lädst du da hauptsächlich andere Künstler ein, die da performen?
Ja, die Idee ist eigentlich die, dass ich eigentlich andere Leute einlade, dort zu performen, und zwar Künstler, die mir so in meinem Freelancer-Leben begegnen, Kollegen, die ich schätze und toll finde. Also wir haben im Moment 5 Konzerte im Jahr, 1 davon bestreite ich selber in irgendeiner Formation und die 4 anderen werden von mir kuratiert quasi. Und ich hatte immer schon den Traum, mal eine Konzertreihe selber zu organisieren, aus verschiedenen Gründen. Und als wir dann aufs Land gezogen sind, habe ich gedacht, das ist hervorragend, hier gibt's noch nichts, hier möchte ich das mal machen, weil es mir eigentlich auch sehr am Herzen liegt, diese Musik für ganz normale Menschen zu spielen. Ne? Nicht immer für diese Nerds in Donaueschingen und Darmstadt, sondern einfach wirklich mal auch für Leute, die das noch nie gehört haben und die da aber ganz bereichernde Erfahrungen mitmachen. Und so kam es unter vielen glücklichen Umständen dazu, dass ich dort diese Reihe starten konnte. Und und da ist es halt so, dass wir da Kollegen von außerhalb einladen. Das bietet sich an, weil Montabaur so ziemlich in der Mitte von Deutschland liegt. Also es ist so ein bisschen die Idee, dass man Künstler von außerhalb dort mal aus dem ICE aussteigen lässt. Weil ganz viele Leute sagen immer, das ist da, wo das Gelbe Schloss auf dem Berg ist. Also viele Leute kennen das, weil man da halt durchfährt, wenn man so Nord-Süd-Achse fährt mit dem Zug. Und und für mich ist es irgendwie wichtig, so eine kuratierende Arbeit zu machen, weil ich glaube, ich mache in meinem Musikerleben ganz viel so Erfahrungen. Ich lerne natürlich viele Dinge kennen, die gut funktionieren. Ich lerne aber auch viele Dinge kennen im Musikbetrieb, die ich mir eigentlich gern anders wünsche. Und daraus entstand irgendwie der Wunsch, einfach mal selbst was zu probieren. so Formate und programmatische Geschichten, dass man einfach mal sieht, wie ist das, wenn man das selber macht? Gibt es da auch diese Schwierigkeiten oder finde ich vielleicht Lösungen für bestimmte Dinge? Und das läuft jetzt ganz gut und mir macht es total Spaß und ich bin sehr froh, auch mit der Resonanz, die ich so vom Publikum kriege.
Das klingt so logisch und irgendwie einfach. Du wohnst da ist ein ICE-Bahnhof und Künstler fahren vorbei und du lädst die mal ein und lässt die mal spielen. Aber da hängt wahrscheinlich ein enormer organisatorischer Rattenschwanz dran, auch im Vorhinein, oder? Wie hat es denn überhaupt geklappt, das auf die Beine zu stellen? Hast du dich da allein um auch Förderer gekümmert oder wie war so das Prozedere?
Also wir haben ja das große Glück in Deutschland, das muss ich jetzt auch hier mal lobend erwähnen, dass wir seit einigen Jahren den Musikfonds haben, der Projekte zeitgenössischer Musik fördert und bei denen ich für die erste Saison erstmal einen Antrag gestellt habe, weil so eine Reihe ist natürlich auch mit hohen Kosten verbunden und meine oberste Priorität war, ich möchte nicht irgendwie was organisieren und dann alle meine Freunde fragen, ob sie auf Hut spielen, so, weil das gibt's häufig genug und das finde ich politisch einfach nicht tragbar und da wollte ich gern irgendwie jedenfalls sicher gehen, dass die Leute ordentlich bezahlt sind und das hat zum Glück geklappt, da bin ich sehr dankbar für, weil das natürlich gerade, wenn man so eine Sache ins Laufen bringen will, auch wichtig ist, dass es von Anfang an super professionell ist. Und ich hatte irgendwie Geld, um eine Website zu machen und Geld, um ein ordentliches Logo gestalten zu lassen und Flyer drucken zu lassen und all so wichtige Sachen, die, glaube ich, richtig gut dafür waren, dass es gleich richtig losging. Und dann hatte ich das Glück, dass ich vor Ort gleich Mitstreiter gefunden habe, die mich unterstützt haben. Da gibt es nämlich einen Kulturverein in einer sehr schönen Location, so einem Gewölbekeller, die dort regelmäßig Veranstaltungen machen, alle 2 Wochen. Und die haben mir angeboten, meine Lauschvisite quasi in ihre Reihe mit aufzunehmen, sodass ich alle 3 Monate dort mal was machen kann und selbst programmieren kann. Und das war wirklich Gold wert, weil ich nicht so als Einzelkämpfer gerade frisch aus der Stadt dahin gezogen da was angefangen habe, sondern erstmal gleich Kontakte und Unterstützung hatte. Und so lief das ganz gut. Und da kommt ein sehr gemischtes Publikum. Da kommen häufig Leute, die diese Musik noch nie gehört haben, die einfach neugierig sind oder auch mal kommen die, weil sie denken, es gibt Jazz und dann gibt es Hardcore-zeitgenössische Musik mit dem Saxophon.
Aber sie kommen nicht mehr rechtzeitig raus, bevor das Konzert beginnt.
Nee, die sind auch geblieben in der Pause. Und ich mache da irgendwie hab da sehr schöne Begegnungen mit den Leuten, weil die dann doch irgendwie, manche sagen natürlich, ich verstehe das nicht oder das berührt mich irgendwie nicht und viele sagen aber auch, das macht irgendwie so eine Tür auf, das ist was mir ein ganz neues Erlebnis schafft und das will ich eigentlich gerne damit erreichen, dass die Leute zumindest mal die Möglichkeit hatten, das anzuhören. Wenn dann jemand sagt, das ist mir zu abgefahren, ist auch in Ordnung so, aber naja, und das läuft jetzt weiter und ich bin sehr froh, dass es das gibt und ich da so eine Möglichkeit habe, mich irgendwie einzubringen.
Das heißt also, du beantragst diese Fördergelder wahrscheinlich für ein Jahr quasi, ne? Und du hast dann sozusagen die Finanzierung gesichert, du kümmerst dich um die Location, du fragst wie weit im Voraus die Künstler an?
So in der Regel ein bis anderthalb Jahre vorher.
Okay, und dann machst du mit den Verträge und dann Werbung und sowas, machst du das auch alles selbst? Das heißt, du gestaltest Plakate oder wie ist
ja,
das?
Ja, ich habe, mein Bruder gestaltet die Plakate, der kann das zum Glück sehr gut und macht das auch beruflich. Aber ich muss mich natürlich um das Inhaltliche kümmern, was dann draufstehen soll und um die Pressearbeit. Und das mache ich alles selbst und da merke ich auch so, dass 5 Konzerte im Jahr dafür eigentlich zu viel sind, weil ich habe ja noch 60 zu spielen. So. Also das war jetzt schon sehr viel Arbeit, aber ich merke, dass sich die Arbeit lohnt, weil es ein gutes Feedback gibt und weil es irgendwie wichtig ist. Dann nimmt man das mal in Kauf. Aber klar, es hängt viel dran, was man jetzt so auf den ersten Blick nicht sieht, natürlich.
Wenn man aber unserer gemeinsamen Bekannten, der Klarinettistin Heather, glauben darf, dann ist das eigentlich überhaupt kein Ding, weil die hat gesagt, du bist der Mensch, der am besten organisierte Mensch, den sie kennt. Und also sie findet es unfassbar, wie du all diese Dinge so perfekt organisiert unter einen Hut bekommst. Abgesehen von dieser Konzertreihe, du sagst, du hast noch natürlich deine unzähligen anderen eigenen Projekte auch zu spielen. Wie organisierst denn du dich so? Also ist das einfach nur Standardkalender und du schreibst da die Termine rein oder hast du so ein Konzept?
Na, also ich habe tatsächlich einen Papierkalender, wo meine
Echt?
Ja, ganz voll altmodisch mit Bleistift und
Wenn du den mal verlierst.
Also dazu fällt mir gleich zu Beginn was ein, wenn wir hier uns an junge Leute richten, die diesen Beruf irgendwie ergriffen haben oder ergreifen wollen. Ich rate unbedingt dazu, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn es um solche Orga-Sachen geht. Ich habe sehr lange alles Learning by Doing gemacht und war, glaube ich, eigentlich ziemlich gut organisiert und habe viele Sachen super hingekriegt, einfach weil ich glaube ich relativ schnell so Sachen kann und lerne. Und habe dann aber vor 3 oder 4 Jahren mal so ein Coaching gemacht, weil ich so das Gefühl hatte, das läuft zwar alles, das lief alles gut bei mir und so, aber ich hatte so das Gefühl, wenn ich jetzt wirklich davon leben möchte bis an mein Lebensende, dann muss es irgendwie effektiver werden, weil da kann ich auch nicht jeden Tag 17 Stunden arbeiten. So. Und da habe ich sehr viele Dinge gelernt, die ich eigentlich irgendwie schon wusste, die aber dann nochmal so jemand von außen so total auf den Punkt gebracht hat. Also ging es jetzt um Zeitmanagement, um Selbstbewusstsein in Bezug auf Gagen, Verhandlungen, lauter solche Sachen. Und da kann ich nur zu raten, das Geld in die Hand zu nehmen. Das ist nicht ganz billig, wenn man da so ein Profi...
Wo muss man denn da hingehen, wenn man das jetzt möchte? Was sind das für Leute?
Ich weiß das nicht. Ich weiß das nur aus Hamburg damals. Da gab es eine großartige Initiative vom Kulturbüro der Stadt Hamburg oder von der Kreativgesellschaft vielmehr. Da konnte man so eine Förderung kriegen für so ein Programm. Und das heißt, die haben mir einen Teil davon selber bezahlt und die haben mir auch Leute vermittelt.
Das sind dann quasi so Coaches?
Die haben so einen Pool an Coaches, wo die dann versuchen, einen rauszufinden, der jetzt für dein Profil oder das, was du machen willst, am besten passt. Und das war in dem Fall die Andrea Rothaug von Rock City, vom Rockbüro der Stadt, die irgendwie natürlich auch mit Musik zu tun hat, aber so eine ganz andere Perspektive auf das hatte, was ich mache. Also die hat ganz viele Fragen gestellt, so selbstverständliche Sachen hinterfragt oder einfach anders drauf geguckt und das fand ich super hilfreich. Und das kann ich jedem nur raten, auch wenn man denkt, man ist eigentlich gut dabei, sowas lohnt sich immer, weil man am Ende einfach viel effektiver arbeitet, weil man irgendwie besser das mit dem Geld im Griff hat. Also ich habe da irgendwie wahnsinnig gut gelernt, dass ich dazu stehe, dass ich einfach eine Arbeit mache, die Geld kostet.
Klar.
So, was ja bei uns Künstlern, finde ich schon auch so im Studium, oder ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, ist das ja immer noch erstmal so, dass man sich erstmal freuen darf, wenn man spielen darf. Und so, und Erfahrungen sammeln und so.
Das aber Problem ist, irgendwann kommt man nicht mehr raus aus diesem Ding. Ne?
Also man kommt halt nicht mehr raus. Und das, ich denke heute, man muss einfach knallhart sagen, ich kann nicht für 50 Euro eine Ausstellungseröffnung spielen. Das bin ich einfach, erstens bin ich, ist es meine Leistung, ist mehr wert. Und zweitens geht das auch, wenn man es ganz praktisch rechnet, wo ich von lebe und wie funktioniert das einfach nicht. Und so dieses Selbstbewusstsein, das haben, glaube ich, wenige Leute von Natur aus. Das fand ich unglaublich hilfreich, da jemanden zu haben, der mir mal gesagt hat, es ist voll okay, wenn du Geld für deine Arbeit haben willst. So.
Und im Grunde ist es einfach so, dass einem in den entscheidenden Momenten, wo man dann sowas sagen müsste, vielleicht die Argumente fehlen. Ja, ne? Ja, okay, verstehe.
Und da habe ich dann, das war sehr interessant, im Nachhinein fand ich, die Erfahrung, die ich dann gemacht habe, war, dass das mit Veranstaltern immer total easy war. Ich habe halt gesagt, ich brauche so und so viel. Und dann war das bei den meisten Veranstaltern, die mich wirklich haben wollten, war das total okay. Da war das auch wurscht, ob ich jetzt 300 Euro mehr oder weniger kriege. Wo es schwierig war, war bei manchen Kollegen tatsächlich.
Okay.
So, wo ich das dann wirklich schwierig zu kommunizieren fand, irgendwie so, weil man bisher so Sachen auch gemacht hatte, damit man mal mit dem Duo irgendwie einen Gig hatte oder so. Und dann wirklich zu sagen, das geht einfach nicht. Und so in der Rückschau ist es so, dass ich dann einfach mehr verdient habe für weniger Arbeit. Mhm. Also eigentlich eine Win-Win-Situation für alle. Aber das ist so ein Punkt, wo man hinkommen muss, wo ich irgendwie länger für gebraucht habe, wo ich vielleicht nicht so viel lange für gebraucht hätte, wenn ich 5 Jahre eher mal jemanden gefragt hätte, kannst du dir mal angucken, was ich hier mache und Businessplan und Orga und so.
Das heißt also auch, also es gibt ja durchaus mit Kollegen, du hast ja auch gesagt, man spricht ja auch untereinander, ne, über so Themen und das ist dann oft vielleicht gar nicht unbedingt so, dass man sagen kann, das ist die richtige Anlaufstelle, weil es ja unter Umständen so ist, dass die auch nicht besser dran sind, was das angeht, ja. Sondern sich mal jemanden zu holen, der das einfach nochmal ganz leidenschaftslos aus einer anderen Perspektive sieht, so Hard Facts irgendwie.
Also das war irgendwie total gut. Und naja, und jetzt um auf deine Frage mit der Organisation zurückzukommen, ich mache das ganz herkömmlich mit einem Papierkalender und versuche alle Stränge im Blick zu haben und möglichst viele Eisen im Feuer zu haben und jongliere da manchmal ziemlich viel hin und her, damit ich so Sachen nicht aus dem Blick behalte, weil es doch ja selten, habe ich eben schon gesagt, ist es so, dass die Leute dich anrufen. Sondern man muss viel Akquise machen und gut, das gehört aber dazu und das ist auch okay und irgendwie läuft es immer und man muss halt aufpassen, glaube ich, ist da schon die Gefahr in dem Business, wo ich mich so bewege, dass man irgendwie zu viel macht. Weil man auch immer so denkt, man muss auch immer präsent sein und man muss immer die geile neue Idee haben und
Man kann keine Ruhe haben, ja. Ne? So ja.
Oder wenn ich meinen Terminkalender sehe und ich habe im September 3 Wochen nichts, dann denke ich so, oh Gott, ich habe im September 3 Wochen nichts, aber es ist voll okay. Es gibt Leute, die haben 6 Wochen Urlaub im Jahr. Oder also es ist total okay. Und dahin zu kommen, zu sagen, das ist in Ordnung. Ich habe jetzt vielleicht mal mega viel und dann habe ich in 3 Wochen mal nichts und dann kommt's auch wieder. Aber man hat natürlich als Freelancer auch immer so diese Angst im Nacken, was ist nächstes Jahr und habe ich dann auch genug zu tun. Das gehört ja irgendwie zu diesem Job auch dazu. Ne? Aber das merke ich schon, dass ich bin da relativ cool mit, weil ich immer denke, es ist bisher gegangen, es wird schon irgendwie gehen. Aber es ist doch irgendwie so ein bisschen im Hintergrund natürlich immer.
Gerade diese parallelen Sachen, das ist ja, also in ganz vielen Gesprächen kam das jetzt auch schon im Podcast raus, dass man eben gerade auch, also viele wirkt es so, ne, haben nicht dieses, man macht ein Projekt, das dauert dann vielleicht sehr lange, dann hackt man das ab und dann denkt man ans nächste Projekt, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass man ja im Voraus so viel planen muss, um auch, ja, natürlich, wie du sagst, seine Existenz auch nicht nur in den nächsten 8 Wochen, sondern eben vielleicht in den nächsten Jahren auch zu sichern, ist es dann so, du sagst, du hast einen Kalender. Da stehen dann die Sachen drin, die stattfinden.
Ich habe eigentlich 2 Kalender.
Okay. Was sind 2
für was? Ich habe einen Kalender, also meinen normalen Terminkalender, wo meine Termine stehen. Und dann habe ich am Schreibtisch einen 2. Kalender, wo alle Deadlines drinstehen für alle Anträge, die so in meinem Blick
von Stiftungen oder ähnlichem. Okay, das heißt, du hast einen zu Hause, einen dabei. Und wo schreibst du die Sachen auf, die nicht fest sind, die aber in deinem Kopf existieren und an denen du im Grunde die ganze Zeit parallel arbeitest? Aber die ja noch organisiert werden müssen.
Die schreibe ich hier in so ein Büchlein, in dieses Büchlein.
Ah, du hast also...
Ich bin voll altmodisch, ich habe alles auf Papier, aber dann habe ich es auch immer dabei.
Das heißt, du hast ein Buch und in das schreibst du deine Ideen?
Ja.
Und also, wenn dir das spontan einfällt, kommst du da rein und das blätterst du dann einfach immer, wenn du Zeit hast, mal durch und denkst, da muss ich jetzt mal weitermachen, da muss ich jetzt mal weitermachen.
Und für die, wo ich dann weiß, also wo ich konkretere Ideen habe und weiß, da muss ich bis dann und dann was irgendwo hingeschickt haben, das schreibe ich dann in diesen Deadline-Kalender oder so.
Und wenn du es hingeschickt hast und hast das Fördergeld bekommen, dann kommst du in den anderen Kalender, wo die Termine reinkommen.
Genau, ja. Ja, ja. Also, aber ich meine, das ist ja nun auch so, dass man nicht immer, wenn man irgendwo was hinschickt, auch was bekommt.
Ja, leider, hast recht. Aber das ist schon mal super interessant. Das heißt also vom Kopf ins Notizbuch, in den Deadline-Kalender, in den fixen Konzertkalender.
Ja, aber das ist schon manchmal, also jetzt zum Beispiel, jetzt ist gerade Juni, jetzt habe ich gerade ein riesen Solo-Projekt laufen gehabt, wo ich auch wahnsinnig viel organisieren und auch tatsächlich richtig viel üben musste und habe aber gleichzeitig sind im Juni immer schon ganz viele Deadlines für alle möglichen Kulturstiftungen fürs kommende Jahr und da war ich jetzt wirklich am Rödeln, das irgendwie unter einen Hut zu kriegen, dass ich mein aktuelles Projekt super gut über die Bühne bringe und gleichzeitig aber auch dann noch irgendwie zwischendurch noch einen Antrag schreibe und so, das ist schon stressig. Also theoretisch könnte man natürlich sagen, ich weiß ja im März schon, dass diese Deadline im Juni ist. Aber irgendwie klappt das praktisch dann doch nicht. Und es ist dann immer auf die letzte Minute. Also auch bei mir, das gebe ich gerne zu.
Das haben ganz viele. Ist das bei dir auch so, also in so kreativen Prozessen und überhaupt in Sachen, dass man sich so lange darum herum...
Ja, also ich bin jetzt niemand, der so 3 Minuten vor Ende, also ne, vor 0 Uhr am Abgebetag das dann abgibt. Aber ich bin schon jemand, der dann lieber, weil ich immer denke, das, vielleicht habe ich noch eine bessere Idee oder vielleicht schlafe ich noch mal drüber oder so. Also es ist so ein bisschen perfektionistisch natürlich veranlagt. Ist auch gut, aber es ist dann trotzdem immer stressig. Also obwohl ich natürlich so dieser Prozess, dieser Gedankenprozess, der da dranhängt, ich mache mir dann immer schon mal Notizen in dieses Büchlein und so, also ich fange dann nicht erst 3 Minuten vor 12 an, irgendwie was zu schreiben, aber bis man es dann wirklich fertig kriegt und wirklich abschickt, das ist dann doch meistens eher kurzfristig. Und so war das dann auch in diesem Juni.
Hast du das Gefühl, dass du, wenn du ein bisschen Zeitdruck hast, dann auch schneller und effektiver arbeiten kannst?
Also, und ich bin zum Glück auch jemand, der sehr gut multitasken kann, aber du solltest meinen Schreibtisch nicht sehen. Ich habe zum Glück das Glück, da wir auf dem Land wohnen, in einem großen Haus, dass ich ein Büro habe und ein Übezimmer.
Wow.
Das ist wahnsinnig hilfreich, weil früher habe ich immer in meinem ganzen Antragsmist gesessen, wenn ich mich eigentlich aufs Üben konzentrieren musste. Aber jetzt stapeln sich auf meinem Schreibtisch halt so tausende Stapel und Papiere und Abrechnungen, weil da hinzu kommt ja, dass ich dann auch, also jetzt zum Beispiel in Bezug auf die Lauschvisite, ich stelle jetzt Anträge für die nächste Saison, ich mache aber auch die Abrechnung für die letzte Saison und ich organisiere die aktuelle Saison. Also das ist eigentlich was, wo man längerfristig darüber nachdenken muss, ob das Sinn macht, dass das einer ganz alleine macht.
Ist es so,
das, aber das muss man alles mal lernen und machen. Und ich mag auch solche Herausforderungen eigentlich ganz gerne.
Und ist es so, dass, also gerade für so einen Antrag, ne? Also wenn man dann, man muss ja dann so überschlagen, wie viel Geld man braucht. Wenn man jetzt als Freelancer sowas angeht, du rechnest natürlich Geld für die Künstler ein, für die Location sollte, die Miete kosten und so weiter, alles klar, für Werbung und so. Aber plant man dann auch gleich am Anfang, oder hast du gleich am Anfang das bedacht und hast auch Geld dafür eingeplant, dass du in diesem Moment, in dem du diese unzähligen Stunden arbeitest, ja auch etwas verdienen musst? Ist das so?
Sicher. Da gibt es ein Budget für Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit. Das ist nicht groß, aber das muss unbedingt sein. Und das rate ich auch jedem, der, also selbst der den ersten Antrag seines Lebens schreibt, das ist total normal, dass man das damit reinschreibt. Man muss sich nicht selbst ausbeuten, nur weil man selber Gelder auftut. Die Arbeit, die man real daran arbeitet, die ist ja tausendmal mehr als das, was du in so einer Zahl da ausdrücken kannst.
Wie so oft, ne?
Aber wenn man sieht, wie viel Arbeit das dann ist, gerade mit der Abrechnung hinterher und so, das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
Und deine Tendenz ist jetzt eher so, dass du sagst, also es ist eigentlich so aufwendig, dass du dich lieber mit den Ideen für die neuen Anträge beschäftigen möchtest und dann jetzt eher planen würdest, vielleicht das irgendwie outzusourcen mit irgendeinem...
Nee, gar nicht unbedingt. Ich glaube einfach, dass ich wahrscheinlich die nächste Saison weniger Konzerte machen werde. Ich mache das gern selber, weil ich so ein Controlletti-Typ bin.
Sonst würdest du am Ende sowieso alles nochmal so ungefähr.
Ich würde, genau, irgendwie finde ich es auch wichtig für mich, dass ich das so mache. Und ich habe Schwierigkeiten, so Dinge aus der Hand zu geben. Vielleicht muss es irgendwann mal sein, aber im Moment versuche ich dann lieber das Pensum an sich, sprich die Anzahl der Konzerte, ein bisschen runterzuschrauben, damit ich es selber schaffe.
Okay. Ich habe bei einem Konzert in Luxemburg die Heather kennengelernt und habe da ein Konzert von ihr gesehen. Und sie hat auch in ihrem Podcast-Interview davon erzählt, dass sie ja sehr viel auch mit Elektronik arbeitet. Das ist ein Thema, was eigentlich interessant anschließt an diese experimentellen Spieltechniken, die wir ja, um sagen wir mal, neue Klänge zu entdecken, in der zeitgenössischen Musik oft haben. Viele Komponisten oder immer mehr Komponisten bedienen sich ja live-elektronischer Geräte und irgendwelche Effekte. Arbeitest du auch mit sowas in den Kompositionen, die du spielst?
Ja. Also ich kenne mich selbst sehr wenig aus. Also ich kann jetzt nicht irgendwie wild mit Max MSP rumprogrammieren, aber ich arbeite viel mit Komponistinnen und Komponisten, die sowas verwenden. Sowohl Live-Elektronik, also wo in dem Moment in Echtzeit irgendwas passiert mit den Klängen, die ich spiele, als auch mit so Fixed-Media-Geschichten, also wo einfach eine CD mitläuft oder ein Audio-Track von irgendeiner Art und Weise. Und finde das auch sehr spannend, weil es einfach das Instrument nochmal ein bisschen erweitert. Also klanglich, der Klang des Akkordeons ist sowieso in den Extremregistern, hat der so eine elektronische Sonorität, finde ich. Und das mischt sich total gut. Und ich finde das jetzt zum Beispiel auch in der Kombination mit der Klarinette und dem Akkordeon und der Elektronik kann man da wahnsinnig viel machen, weil die Instrumente sind eigentlich für meinen Geschmack klanglich ein bisschen zu nah beisammen. Mhm. Also die mischen sich ganz wahnsinnig gut, aber manchmal finde ich es ein bisschen zu ähnlich. Mhm. Und da kann man dann durch Zuhilfenahme von elektronischen Klängen, glaube ich, nochmal so eine andere Ebene schaffen, auch des Zusammenspiels. Und das finde ich eine sehr interessante Arbeit. Es ist nicht immer ganz praktisch, weil man halt immer dann noch ein Equipment am Start haben muss. Und wenn man jetzt was Kompliziertes, Live-Elektronisches macht, auch am besten noch den Komponisten vor Ort, der dann die Klangregie macht. Und dann wird es wieder gleich teuer und kompliziert. Also ich mache im Moment so von meinen Solo-Sachen die Hälfte wirklich akustisch solo und die andere Hälfte mit Elektronik.
Und also wenn man mit zeitgenössischen Musikern redet, oder vielmehr, wenn man mit klassischen Musikern redet, haben viele eigentlich ein bisschen eine Hemmung, im zeitgenössischen Bereich dann sich diesem Elektronikbereich irgendwie zu öffnen. Mhm. Wie waren denn da deine ersten Schritte? Hast du da einfach so Learning by Doing angefangen? Oder wie würdest du vielleicht Leuten, die mal sowas auf den Tisch bekommen, empfehlen, da ranzugehen?
Also ich habe eigentlich relativ früh dann schon mit Komponisten zusammengearbeitet, die das wahnsinnig gut drauf hatten und die sich dann, sage ich mal, um den elektronischen Part gut gekümmert haben. Und ich habe mir auch so Stücke ausgewählt oder in diese Richtung in Auftrag gegeben, dass ich wirklich das Gefühl hatte, das ist mir sehr wichtig, dass wenn ich jetzt ein Zuspielband dazu habe, dass das nicht einfach irgendwas ist, was im Hintergrund läuft und so eine Soundscape drumherum macht, sondern dass das was ist, was irgendwie kammermusikalisch Sinn macht. Ne? Also dass ich quasi mit dem Tape irgendwie zusammenspielen kann. Und das erfordert in der Regel ein bisschen mehr Vorbereitung, weil ich wirklich Wert darauf lege, dass das dann sehr synchron übereinander passt, ohne dass ich einen Clicktrack im Ohr habe. Weil ich finde, dass diese Sache mit dem Clicktrack, die es einem natürlich erleichtert, weil man immer irgendwie mit dem Tape zusammen ist, die führt dazu, dass man dem Tape nicht mehr richtig zuhört. Und dann wird es für mich sehr häufig unmusikalisch. Das heißt, ich setze mich wirklich hin, bevor ich so ein Stück spiele und lerne das Tape auswendig und kenne da jeden kleinen im Idealfall ist der notiert. Wenn ihn der Komponist nicht notiert hat, mache ich mir selbst eine grafische Notation davon, dass ich wirklich weiß, was passiert und wo ich drauf reagieren muss. Und vor der Technik habe und hatte ich sehr viel Respekt natürlich. Also wie gesagt, ich kann so ein Max-Patch abspielen, aber ich kann da nichts mitmachen, wenn da irgendwas hängt oder das den Ordner nicht findet. Also ich habe auch schon unzählige Emergency-Skype-Anrufe mit irgendwelchen Komponisten aus der Generalprobe nach irgendwie Übersee, weil jetzt das Patch nicht funktioniert oder so. Das ist immer so ein bisschen, hat immer so einen gewissen Risikofaktor. Aber wenn es funktioniert, ist es spannend und ich kann es jedem nur empfehlen, sich damit zu beschäftigen, weil man, glaube ich, auch nochmal anders hinhört beim Spielen. Also auf sich selbst als auch auf die, was auch immer, Klänge dann da aus dem Lautsprecher kommen.
Apropos hinhören, wir hatten vor ein paar Monaten das Vergnügen und haben bei diesem Projekt Anders Hören mitgewirkt. Du als Musikerin und ich als Performer in dieser Gruppe von der Marina Abramovic und der Lindsay Peisinger. Das hieß Anders Hören, die Abramovic-Methode für Musik. Und da ging es ja darum, dass ein Publikum sich in regelmäßigen Workshops diesen Methoden ausgesetzt hat, die also in völliger Stille geschehen und eben um irgendwie total runterzukommen und sich dann im Endeffekt total auf ein Konzert zu konzentrieren. Was hast du aus dem Projekt mitgenommen?
Also was ich positiv davon mitgenommen habe, das war natürlich eine tolle Erfahrung, weil ich mit der Musik, die ich so mache, eigentlich nie in Sälen mit 2000 Leuten spiele und auch nie wieder spielen werde.
Das war niemals nie.
So dieses Gefühl, ich saß da und habe gedacht, Mensch, hör mir jetzt, diese ganzen Menschen hören mir jetzt zu und sie können nicht weg, weil selbst wenn sie aufs Klo gehen, da kommt es aus dem Lautsprecher. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich kann hier jetzt wirklich auch spielen mit der Situation und mit dem Raum und mit der Konzentration der Leute. Und was ich wirklich interessant fand, obwohl ich dem Projekt etwas kritisch gegenüberstehe und nicht glaube, dass es tatsächlich die revolutionäre Methode war, Musik neu zu hören, aber was, glaube ich, passiert ist bei mir und auch bei den Menschen, die da waren, war, dass die Konzentration eine ganz spezielle war, weil wir alle vorher, also ich weiß nicht, ob du das in der anderen Folge schon erzählt hast, wir hatten alle vorher zum Workshops gemacht, wo wir zum Beispiel Reis gezählt haben oder ziemlich lange auf ein blaues Bild geguckt haben oder uns gegenseitig in die Augen geschaut haben. Und da hatte ich im Konzert tatsächlich für mich das Gefühl, ich habe einen anderen Fokus oder bin konzentrierter auf eine Art. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass das bei den Leuten auch so war und dass die außerdem oder viele von denen außerdem in den Tagen davor in diesen Workshops schon mal geübt hatten, sich auf was einzulassen und auch vielleicht so eine Hürde zu überwinden, dass die zumindest teilweise, glaube ich, offener waren für auch ungewöhnliche Musik. Also ich habe da ein Stück von Sofia Gubaidulina gespielt mit sehr zeitgenössischen Spieltechniken, was so richtig zur Sache geht, was für viele von denen sicher das erste Mal war, dass die mit solcher Musik in Berührung kamen. Und ich hatte das Gefühl, dass sich viele gut darauf einlassen konnten, weil sie so eine Vorbereitung hatten. Also insofern fand ich das erstmal für mich schon ein interessantes Projekt.
In so einer Probenpause haben wir uns unterhalten und da hast du damals gesagt, du findest super, dass du jetzt als Musikerin dabei bist, aber wärst du nicht als Musikerin angefragt worden, wärst du am liebsten auch als so eine Performerin da am Start gewesen. Was hat dich denn da mit der Arbeit von der Marina Abramović oder irgendwie in Verbindung gebracht?
Also ich interessiere mich natürlich irgendwie schon länger so für Präsenz auf der Bühne und für Performance im weitesten Sinne, auch für, weiß nicht, so instrumentales Theater hat in meinem Leben lange eine große Rolle gespielt, auch schon in meinem Studium schon. Und ich finde diese Art, wie sie gearbeitet hat, also ich kenne nicht so viel von ihr, aber das, was ich so gesehen hatte, das hatte für mich so eine ganz große Stärke in Bezug auf, was mache ich mit der Energie in so einem Raum und was mache ich mit meiner Präsenz auf der Bühne. Und das hat mich sehr interessiert.
Siehst du da irgendwelche Parallelen bezüglich jetzt gerade dieser Idee der Performance-Kunst zur Darbietung neuer Musik?
Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, bei neuer Musik geht es noch extremer als bei anderer Musik im Allgemeinen darum, so Stimmungen zu kreieren und Atmosphären zu schaffen, auch so durch so feine Klangnuancen, die da ja eine große Rolle spielen. Und da mache ich oft so im Konzert auch das Gefühl, dass die Präsenz der Interpreten und so der Fokus der Interpreten total wichtig ist und dass das auch eine Musik ist, die im Live-Kontext eigentlich besser funktioniert als jetzt auf CD oder so. Das ist auch so die Erfahrung, die ich bei vielen Leuten da bei uns in den Konzerten mache, dass sie sagen, das fand ich jetzt total interessant, ich würde mir das jetzt nicht zu Hause nochmal anhören, aber in dem Moment hat das mit mir was gemacht, weil es so ein Erlebnis war. Und da können wir, glaube ich, auch noch mehr drüber nachdenken. Ich denke jetzt gar nicht so an inszenierte Konzerte mit Multimedia, Schnickschnack, was heute ja so in ist, sondern ich glaube, dass es einfach total wichtig ist, so einen intimen Rahmen zu schaffen, wo Leute wirklich sehen, da macht jemand, also es ist Handarbeit, da macht jemand jetzt wirklich nur mit einem Instrument Musik und transportiert damit was. Und das ist für die Leute ein tolles Erlebnis. Und das ist auch was, glaube ich, was auch in Zeiten von Internet und YouTube und Multimedia, Schnickschnack nicht verloren gehen wird, weil das ist so was wir den Leuten, glaube ich, das ist die große Qualität, die diese Musik hat, das können wir den Leuten geben in dem Moment und das kann man auch nicht ersetzen durch eine Videoaufnahme oder irgendwas.
Wenn man sich ein bisschen mit der Marina Abramović auseinandersetzt, dann bekommt man immer so ein bisschen auch mit, gerade so in ihrer Vita, die hat ja wirklich jahrzehntelang eben diese Projekte umgesetzt und angetrieben und hat eigentlich auch da immer sehr viel Kritik erfahren und hat eigentlich ewig gebraucht, bis diese Art von Kunstform überhaupt in irgendeiner Form akzeptiert wurde. Neue Musik ist ja im Grunde immer noch auch so ein Nischenprodukt. Und jeder, der neue Musik spielt, weiß, dass es immer dass es ein sehr mühsamer Prozess ist, weil man spielt sehr aufwendige Konzerte, man muss wirklich wahnsinnig viel arbeiten, um Sachen aufzuführen. Und man muss, wie du auch schon selber sagst, nicht nur spielen, man muss auch organisieren und all diese Dinge. Wie schafft man, und häufig natürlich nicht zuletzt für nicht allzu viel Publikum auch manchmal, wie schaffst du das über die ganzen Jahre hinweg schon, dich da zu motivieren?
Ich mag einfach die Musik total gerne. Also ich entdecke auch immer wieder neue Dinge, die mich interessieren. Und ich glaube, dass die Musik ein großes Potenzial hat. Natürlich kann man sagen, dass das alles irgendwie ein hochsubventionierter Bereich, den keiner hören will. Und manchmal, wenn man im Konzert sitzt und dann sind da 27 Leute, fängt man ja auch an, daran zu zweifeln. Aber ich glaube, diese 27 Leute, die dann nach Hause gehen und da was total Besonderes erlebt haben und das mitnehmen, dass die das dann wert sind, dass man es trotzdem macht. Und ich denke einfach, das ist also jedenfalls für mich als Künstlerin die Art, auf die Welt heute zu reagieren irgendwie, und ich freue mich, wenn ich da Mitstreiter finde in Form von Komponistinnen und Komponisten, die das irgendwie auch wollen, und dann glaube ich, dass wir irgendwie unserer Gesellschaft was geben können dadurch, dass wir das machen, also ohne jetzt immer an die Einschaltquoten denken zu wollen.
Die Sonne ist jetzt hier schon ein bisschen weg von unserer Bank und wir kommen langsam zum Schluss vom Interview. Am Schluss stelle ich jedem Gast dieselben 4 Abschlussfragen. Frage Nummer 1. Was übst oder was lernst du gerade?
Ich übe gerade 2 Stücke von iranischen Komponisten, weil ich, wenn die Weltpolitik es zulässt, in 3 Wochen nach Teheran fliege,
wow,
um da bei einem Festival für elektroakustische Musik 2 Uraufführungen zu spielen, die das Ergebnis eines Wettbewerbs waren, der da ausgeschrieben war für Komponisten.
Und hast du da auch schon Kontakt gehabt vorher mit denen im Entstehungsprozess der Komposition?
Nee, weil das ein Wettbewerb war, mussten die das fertig einreichen. Also ich bin jetzt gerade dabei, mit denen nochmal quasi eine Revision der Stücke zu machen, weil die das Instrument auch nicht so gut kannten. Natürlich, weil es im Iran selbst keinen klassischen Akkordeonspieler gibt. Naja, da lasse ich mich überraschen.
Spannend. Was liest denn du gerade?
Ich lese gerade Das Geräusch der Dinge beim Fallen von Juan Gabriel Vázquez, ein kolumbianischer Autor. Das ist ein Roman, der in einer Zeit spielt, in den 90er Jahren, wo es in Kolumbien wirklich sehr gewalttätig zuging. Und das interessiert mich, weil die Kollegen in Kolumbien, mit denen ich viel zu tun habe, sind halt in dieser Zeit aufgewachsen, die jetzt so alt sind wie ich etwa. Und das gibt mir so ein bisschen Einblick in diese Welt, die als Jugendliche erlebt haben. Und das finde ich ganz spannend, weil ich im August wieder hinfahre für ein Projekt und da bereite ich mich gerade ein bisschen vor.
Okay. Der Podcast ist unter anderem auch bei Spotify online und ich habe da parallel zum Podcast eine begleitende Playlist gemacht, auf die jeder Gast einen oder auch gern mehrere Songs stellen kann. Die ist unter weitesfeld-die Playlist zu finden. Und welchen Song würdest du gerne drauf packen?
Ein Ensemblestück von Grisé, Partiel, aus Les Espaces Acoustiques. Das ist eines der ersten Ensemblestücke, in dem auch ein Akkordeon mitspielte, weil Gérard Grisé war selber Akkordeonist.
Super, packe ich auf die Liste.
Cool.
Gerade als Freelancer und auch nicht zuletzt, wenn man so viel unterwegs ist wie du und wenn man mal zu Hause ist, dann noch eine eigene Konzertreihe hat und. Fällt es einem irgendwie schwer, oftmals nach so einem langen Tag nach Hause zu kommen und so auf Knopfdruck den Kopf auszuschalten und dann irgendwie auf der Couch zu sitzen oder im Garten und einfach mal, sagen wir mal, einfach nur zu sein, ja, sich mal zu entspannen. Gibt es irgendeinen Trick oder ein Ritual, das du hast, um einfach auch mal den Kopf frei zu kriegen, um nicht dauernd irgendwie über Projekte zu grübeln und nicht abschalten zu können?
Das war eine sehr triviale Antwort, aber meine Katze ist ein sehr angenehmer Mitbewohner in dem Sinne, dass sie mich wirklich manchmal dazu bringt, alles stehen und liegen zu lassen und einfach zu spielen oder zu kuscheln, weil die das einfordert. Und das tut mir total gut, weil ich das sonst selten tun würde.
Ich danke dir ganz herzlich.
Ja, vielen Dank auch.
Dass du dir den Weg gemacht hast. Wir hatten ja bestes Wetter.
Wir dürfen jetzt noch Erdbeeren essen und Weißweinschorle trinken.
Ich wollte es gerade sagen. Und so ein paar Riegel, deren Namen wir nicht nennen, die auch so lecker aussehen. Wir haben es uns hier im Park richtig gemütlich gemacht. Das erklärt auch das ein oder andere Nebengeräusch, was wir hier gerne in Kauf genommen haben.
Die Kinder schneiden wir später raus.
Also vielen herzlichen Dank fürs Kommen.
Danke auch.
Tschüss, mach's gut.
Ja, ihr Lieben, das war's auch schon wieder mit der Folge für diese Woche. Ich werde euch auf jeden Fall das Buch Das Geräusch der Dinge beim Fallen in die Shownotes packen. Und der erste Google-Check hat jetzt schon gezeigt, dass das vielleicht nicht ganz so leicht wird. Aber ich versuche auf jeden Fall wenigstens mal ein Bild vom Westerwald-Trio zu organisieren. Ob mir das gelingt, könnt ihr auf jeden Fall in den nächsten Tagen bei Instagram checken. Am besten ist natürlich, ihr folgt dann gleich der Seite, und zwar weitesfeld_der_podcast. Abonniert auf jeden Fall den Podcast auf allen möglichen Plattformen, schreibt einen Kommentar, wie es euch so gefällt, und teilt die Folgen natürlich mit euren Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.